NDR Info. Echo des Tages.
Mit Bettina Nutz, guten Abend und willkommen. Und das sind unsere wichtigsten Themen bis 19 Uhr. Schlussrunde. Der Untersuchungsausschuss zur Schieflage der Hypo Real Estate geht dem Ende entgegen. Dienstfahrt, neuer Wirbel um Gesundheitsministerin Ulla Schmidt. Dazu auch unser Kommentar. Neue Begleitung. Koalition und Länder einigen sich auf EU-Reformgesetze sowie Terror und Angst. Kurz vor den Präsidentschaftswahlen wächst die Zahl der Anschläge in Afghanistan. Wer in der Regierung und in der Aufsicht wusste, zu welchem Zeitpunkt in welch brisanter Lage die Hypo Real Estate war und wurde nach Bekanntwerden des Desasters der Bank zum richtigen Zeitpunkt das Richtige unternommen? Diesen Fragen geht seit Mai ein entsprechender Untersuchungsausschuss im Bundestag nach. Jetzt ist die Endrunde eingeläutet. Morgen wird Finanzminister Peer Steinbrück vor dem Ausschuss erscheinen. Heute war der frühere Bankenpräsident Klaus-Peter Müller als Zeuge geladen. Zur Erinnerung, Bund und Banken hatten das angeschlossen. Geldinstitut Ende September 2008 mit einem Paket von 35 Milliarden Euro gestützt. Michael Weidemann hat den Ausschuss heute beobachtet.
Die Welt der Banken war eine andere nach der Pleite des amerikanischen Investmenthauses Lehman Mitte September 2008. Die Schieflage der HRE wäre bis dahin nicht vorstellbar gewesen, erklärte der Chef der KfW-Bankengruppe Ulrich Schröder. Denn trotz bekannter Risiken im Geschäftskonzept galt der Staatsfinanzierer als absolut solvent. So wurden sowohl die deutschen Kreditinstitute als auch die Bundesregierung von der drohenden Insolvenz der HRE vollkommen überrascht. Trotzdem zeigte sich der Vertreter der Regierung bei der Rettungsaktion besonders geschickt, stellt die SPD-Ausschussobfrau Nina Hauer fest.
Heute hat Klaus-Peter Müller gesagt, als ehemaliger Chef des Verbandes der Deutschen Banken, der Staatssekretär Asmussen hat knüppelhart verhandelt, alles rausgeholt, viel mehr, als er sich jemals hat vorstellen können. Und er hätte nie gedacht, dass die deutschen Banken bereit wären, 8,5 Milliarden Risiko mit einzugehen, plus 15 Milliarden Kredite, die sie gegeben haben.
Die Opposition ist davon weniger überzeugt und auch die CDU hat ihre Zweifel, ob die Warnzeichen bei der HRE nicht schon früher zu Reaktionen hätten führen müssen. Der Unionsobmann im Ausschuss Leo Dautzenberg meint,
da hat es Erkenntnisse heute gegeben, dass die Frage sich immer noch stellt. Was in der Vergangenheit durchaus auch von der Aufsicht, und dazu gehört natürlich auch die Rechts- und Fachaufsicht, hätte unternommen werden können. Eine HRE-Rettung im Grunde im Vorfeld schon abzuwehren.
Die Opposition wirft der Bundesregierung überdies vor, den Banken bis zu 300 Millionen Euro Zinserträge ermöglicht zu haben. Sie hätten sich nicht etwa dumm und dämlich an der Rettung verdient, hielt Ex-Bankenverbandschef Klaus-Peter Müller in seiner Aussage dagegen. Es habe weiterhin ein Risiko bestanden, widersprach auch KfW-Chef Schröder. Bleibt ein bislang noch ungeklärter Vorwurf des grünen Abgeordneten Gerhard Schick.
Dass die privaten Banken sich an ihre Zusage nicht gehalten haben, Liquidität sofort zur Verfügung zu stellen, sondern in den ersten 6 Wochen musste der Staat einspringen, weil die privaten Banken ihre Zusage nicht eingehalten haben. Und insofern ist das eine Bestätigung meiner Aussage, dass die privaten Banken den Staat ein Stück weit über den Tisch gezogen haben.
Wofür wiederum die SPD keinerlei Anhaltspunkte sieht. Im Gegenteil, jede weitere Aussage der Zeugen bestätige, dass die Bundesregierung das Optimale aus der damaligen Situation gemacht habe, so Nina Hauer.
Soweit Michael Weidemann. Dass aus der Kritik an der Nutzung eines Dienstwagens gleich eine Dienstwagenaffäre wird, das liegt wohl am Termin der Ereignisse. Es ist Wahlkampfzeit, denn nach dem, was bislang auch an Neuem bekannt ist, hat Gesundheitsministerin Ulla Schmidt weder gegen Richtlinien noch gegen Gesetze verstoßen. Neu ist nun, dass die Ministerin nicht nur in diesem, sondern seit 2004 in jedem Sommer ihre Dienstlimousine im spanischen Urlaubsort genutzt hat. Alles genau abgerechnet, sagt sie, und hat den vollen Rückhalt ihrer Partei. Selbst der Bund der Steuerzahler sieht die Regeln eingehalten. Die Union und die Opposition sehen das alles ganz anders, denn klar, es ist Wahlkampf. Anja Fünffinger über die neue Debatte um Ulla Schmidt und ihren Dienstwagen.
Anscheinend hat sich Ulla Schmidt um einen Mietwagen kümmern wollen, aber ein Dreier-BMW sei ihr zu klein gewesen. So erzählte es heute der Chef des gleichnamigen Autovermieters Sixt. Man habe ihr in Spanien einen Dreier-BMW angeboten, eine Mercedes S-Klasse habe man dort nicht im Angebot gehabt, so Sixt. Dieses Detail ist neu und man darf gespannt sein, wie die Opposition darauf reagiert. Denn schon vorher gab Otto Fricke von der FDP keine Ruhe mehr. Er hatte angefragt, wie denn Ulla Schmidt in früheren Urlauben gereist sei, mit oder ohne Dienstwagen, versteuert oder unversteuert. Und das, was er bis jetzt dazu weiß, lässt ihn fordern, die Sache müsse nochmal vor den Rechnungshof.
Ich erwarte von Frau Schmidt, dass sie jetzt endlich den letzten Schritt auch tut und klären lässt, ob ihre Reisen in 2007 und 2008 der Wirtschaftlichkeit entsprochen haben. Ich erwarte auch von Frau Schmidt, dass sie den Hof nunmehr bittet, diese Fahrten zu überprüfen. Konsequenzen muss es dann geben, wenn wir alle Fakten haben.
Fricke ist der Vorsitzende des Haushaltsausschusses und Mitglied der FDP, hat also schon aus wahlkampftaktischen Gründen ein Interesse daran, die SPD-Ministerin genau zu beobachten. Und deren Urlaube werden zurückverfolgt. Nach einer Antwort aus ihrem Ministerium war der Dienstwagen immer mit dabei, im Urlaub in Spanien. Nur bis 2003 sei sie stets privat gefahren, seit 2004 aber brachte der Fahrer die Limousine nach. Abgerechnet wurde dienstlich. Aber die Gründe unterscheiden sich. In den Jahren 2004 und 2005 waren es Erfordernisse des Personenschutzes am Urlaubsort. Das Gesundheitsministerium schreibt weiter, aus Sicherheitsgründen können nähere Details nicht dargestellt werden. Ab dem Jahr 2006 kamen noch Gründe dazu. Die Sicherheit blieb, nun aber auch, weil Ulla Schmidt ständig erreichbar sein musste und außerdem die Büroausstattung nachgebracht werden musste. Dafür habe sie aber auch den Rentnern in Alicante zugehört. Die Ministerin habe in den Jahren 2006 bis 2008 Termine vor Ort wahrgenommen, beispielsweise an Diskussionen zu Fragen der Altersversorgung, Kranken- und Pflegeversicherung. Urlaub mit Dienst habe sie verbunden, so Schmidt heute.
Wenn ich im Urlaub sowieso an der Küste bin, dann kann ich mich auch doch mit den Problemen der Menschen, die dort leben, beschäftigen. Denn dort wohnen viele, viele deutsche Rentnerinnen und Rentner, die hier gesetzlich beitragspflichtig sind, aber viele Leistungen nicht erhalten, die sie im Alter auch brauchen.
Hin und zurückgeflogen sei sie jeweils privat. Die Flugkosten habe sie selbst getragen. Soweit die Erklärungen für die zurückliegenden Jahre. 2009 war es etwas anders. Nun sei die Fahrt des Fahrers privat abgerechnet worden, weil der seinen 15-jährigen Sohn mit nach Spanien nahm. Also sei es keine sogenannte Leerfahrt mehr und deswegen privat gewesen. Warum Fricke das alles noch mal wissen wollte, versteht die Ministerin nicht. Ihr Ministerium habe doch schon darauf geantwortet.
Diese Antworten hat es schon im Juli gegeben, wenn Sie einmal schauen. Es ist nichts Neues, auch wenn das jetzt gerne aus wahlkampftechnischen Gründen als neu bezeichnet wird.
Politiker von FDP und Union legen Schmidt mittlerweile den Rücktritt aus dem Kompetenzteam von Kanzlerkandidat Steinmeier oder gleich von ihrem Ministeramt nahe. Warum sollte ich? So Schmidt heute Mittag.
Ein Bericht von Anja Fünffinger. Am Ende einer Ministerdienstfahrt steht also die Abrechnung. Wenn sie im Falle Ulla Schmidts tatsächlich korrekt war, wo bitte lauert die Affäre? Eine Frage, der Bettina Altenkamp in ihrem Kommentar nachgegangen ist.
Herrlich, so ein Skandal zur rechten Wahlkampfzeit, auch wenn es eigentlich gar kein richtiger Skandal ist. Die Frage, ob und wie Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt ihren Dienstwagen auch in den vergangenen Jahren im Urlaub genutzt hat, ist beantwortet. Und wie das Ganze abgerechnet wurde, ob als Dienst- oder Privatfahrt, ist ebenfalls geklärt. Und bei all dem ist auf den ersten Blick kein Verstoß gegen irgendwelche Richtlinien oder Gesetze zu erkennen. Grundsätzlich dürfen Bundesminister mit ihrem Dienstwagen im In- und Ausland fahren. Sie dürfen das Auto auch, samt Fahrer- und Büroausstattung, in den Urlaub nachkommen lassen und das Ganze als Dienstfahrt abrechnen, vorausgesetzt, es gibt einen Grund dafür und das Ganze rechnet sich irgendwie. Und manchmal dürfen sie auch Privatpersonen mitnehmen. Allerdings sind das dann keine Dienstfahrten mehr, sondern Privatfahrten. Kurz, das muss nach den geltenden Richtlinien auch eine Ministerin als geldwerten Vorteil bei der Steuer angeben. Nach bisherigem Kenntnisstand hat die Bundesgesundheitsministerin sich aktuell und in den vergangenen Jahren an diese Richtlinie gehalten. Sie hätte sich sogar selbst hinter das Steuer ihres Dienstwagens setzen dürfen. Ein eher zweifelhaftes Privileg zwar, von dem sie auch keinen Gebrauch gemacht hat, aber auch das wäre kein Verstoß, kein Grund für irgendeinen Skandal. Fall geklärt, die Aufregung kann sich legen. Politiker und geneigte Wähler könnten sich also wieder dringenderen Themen zuwenden. Wirtschaftskrise, Bonuszahlung, Bankenaufsicht, um nur ein paar Schlagworte zu nennen. Doch weit gefehlt. Einige auf Skandale und seien es nur vermeintliche, trainierte Medien heizen die Geschichte immer wieder an. Politiker plus Dienstwagen, das schreit doch förmlich nach einer Schlagzeile. Und dann ist ja auch noch Wahlkampf. SPD-Politikerin plus Dienstwagen. Klar, dass die politische Konkurrenz da schon fast reflexartig Skandal schreit, Aufklärung oder wahlweise gleich den Rücktritt fordert. Dazu beigetragen hat auch das, freundlich formuliert, eher mäßige Krisenmanagement von Ulla Schmidt. Zu lange blieben zu viele Fragen erstmal offen. Offen für Spekulationen, Unterstellungen und dicke Schlagzeilen. Wenn es um Politiker und Privilegien geht, geht es immer auch um Neid, um Misstrauen gegenüber denen da oben. Das rasch und umfassend ausgeräumt werden muss, ansonsten wird es nur weiter geschürt. Gerade und erst recht in Wahlkampfzeiten. Das müsste die erfahrene Politikerin Ulla Schmidt eigentlich wissen. Der SPD, dem Kandidaten Steinmeier, ihrem eigenen Ruf, hat nicht die Nutzung des Dienstwagens geschadet, sondern der Umgang mit der ganzen Angelegenheit. Und das ist der eigentliche Skandal.
Der Kommentar im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Autorin war Bettina Altenkamp. Die Materie ist nicht so erotisch, dass sie beim Publikum große Wellen schlägt. So wird ein Teilnehmer einer Runde zitiert, die nicht weniger verhandelt als die Umsetzung des EU-Reformvertrages von Lissabon. Die Große Koalition hatte nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes als Hausaufgabe quasi ein EU-Mitbestimmungspaket für Bundestag und Bundesrat zu schnüren. Eine komplizierte Materie, absolut nicht erotisch, also nicht tauglich für den Wahlkampf, und vielleicht deshalb kam heute am späten Nachmittag die Einigung. Die Begleitgesetze zum Lissabon-Vertrag könnten damit zum 1. Oktober in Kraft treten. Eva Korell berichtet.
Grundsätzlich waren sich die Koalitionsfraktionen und die Länder bereits einig. Die letzten strittigen Punkte wurden am Abend ausgeräumt. Jetzt liegen 4 Gesetzentwürfe vor, die die Mitwirkung von Bundestag und Bundesrat an EU-Entscheidungen regeln. Damit schaffe man die Voraussetzungen, um den Vertrag von Lissabon zu ratifizieren, sagte CDU-Verhandlungsführer Röttgen.
Wir haben sichergestellt, dass die Verhandlungsfähigkeit der Bundesregierung voll gewährleistet ist, um deutsche Interessen zu vertreten. Aber wir haben genauso dafür gesorgt, dass die Bundesregierung, jede Bundesregierung, voll rechenschaftspflichtig für das ist, was sie europäisch tut. Und das ist auch der richtige politische Mechanismus.
Zufrieden auch die Länder. Auch sie sehen ihre Rechte auf europäischer Ebene gesichert. Als Verlierer steht nur die CSU da. Von ihren Forderungen blieb am Ende kaum etwas übrig, so SPD-Geschäftsführer Oppermann.
Die CSU-Punkte spielten in den Verhandlungen keine oder nur eine nachgeordnete Rolle. Die CSU hat sich da nicht durchgesetzt mit ihrer europakritischen Position. Und darüber bin ich eigentlich sehr froh.
Die Vertreter der Koalition rechnen damit, dass auch FDP und Grüne das jetzt vorliegende Ergebnis unterstützen werden.
Und wir kommen thematisch ins Ausland. Übermorgen wird in Afghanistan ein neuer Präsident gewählt. Die oppositionellen Taliban wollen offenbar mit allen Mitteln die Wahl untergraben. Die Anschläge nehmen dramatisch zu und haben längst auch auf Kabul übergegriffen. Allein heute kamen wieder mehrere Menschen ums Leben. Kai Küstner zur aktuellen Lage.
Zunächst beschossen Unbekannte die Metropole mit Raketen. Dann sprengte sich ein Selbstmordattentäter im Osten der Stadt mit seinem Fahrzeug in die Luft. Das alles innerhalb weniger Stunden. Im Gespräch mit deutschsprachigen Journalisten sagte der Kommandeur der internationalen Schutztruppe ISAF, Stanley McChrystal:
Here we are on the eve of an election.
Wir stehen kurz vor einer Wahl und haben Selbstmordattentäter, die Menschen ins Visier nehmen, die versuchen, diese Wahl zu ermöglichen. Sie greifen auch afghanische Zivilisten an, die kurz davor stehen, ihre Stimme abzugeben. Das ist ein unfassbares Vorgehen, das sich gegen die Zukunft Afghanistans richtet.
To the importance of the future of Afghanistan.
Der Selbstmordattentäter hatte offenbar ganz bewusst die internationalen Truppen attackieren wollen. Er sprengte sein Fahrzeug in der Nähe eines Konvois der ISAF in die Luft und riss dabei mehrere Menschen in den Tod. Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums gab die Zahl der Verletzten mit über 50 an. Die Taliban hatten schon vor Wochen angekündigt, die Wahlen zu stören, auch mit Gewalt. Am Wochenende war vor dem Hauptquartier der NATO-Truppen eine Autobombe explodiert, wo auch ISAF-Kommandeur McChrystal sein Büro hat.
Security is a challenge in many areas.
Sicherheit zu ermöglichen ist eine große Herausforderung in vielen Teilen des Landes. Die Aufständischen versuchen, die Menschen einzuschüchtern, mit Drohbriefen, mit Sprengsätzen, mit Selbstmordattentätern. Aber sie versuchen, etwas zu stoppen, was die Afghanen unbedingt wollen. McChrystal stritt im Interview zwar ab, jemals gesagt zu haben, die Taliban hätten in Afghanistan die Oberhand. Er gab jedoch zu, die Extremisten hätten an Einfluss gewonnen. Sie seien diejenigen, die derzeit in der Initiative seien. Die Lage hier ist ernst. Der Aufstand ist gewachsen, sowohl geografisch als auch was die Gewalt angeht. Gleichzeitig sind auch die Möglichkeiten der afghanischen Regierung gewachsen. Aber wir haben eine echte Herausforderung, was die Souveränität Afghanistans angeht. Auch im Einsatzgebiet der deutschen Soldaten im Norden war es in den vergangenen Wochen spürbar gefährlicher geworden. Vor allem in der Region Kunduz. Immer wieder wurden dort Bundeswehrsoldaten in Gefechte mit den Taliban verwickelt. Der ISAF-Chef geht aber nicht so weit zu sagen, dass die Taliban diese Provinz kontrollieren würden. Kunduz ist ein Gebiet, in dem es aufständische Aktivitäten und auch Gewalt gibt. Es ist eine Region, die mehr Sicherheitskräfte, mehr Wiederaufbau, mehr Regierungsarbeit benötigt. Aber es ist kein Gebiet, das von den Taliban kontrolliert wird.
Soweit Informationen von Kai Küstner. Der finnische Frachter Arctic Sea ist wieder frei. Doch das ist weiterhin die einzig sichere Nachricht. Alle anderen Umstände der mysteriösen dreiwöchigen Irrfahrt des Schiffes bleiben dagegen nebulös. Moskau spricht von einer Entführung. 8 Piraten habe man festgenommen. Die gerettete Besatzung der Arctic Sea wird derzeit vernommen und auch abgeschottet. Ihre Angehörigen klagen, sie hätten noch keinen Kontakt aufnehmen dürfen. Was in Moskau zu erfahren war, hat meine Kollegin Heide Rasche zusammengefasst.
Die Angehörigen der 15 russischen Seeleute haben auch mehr als 40 Stunden nach der offenbar unblutigen Befreiung der Besatzung keinen Kontakt zu ihren Ehemännern, Vätern oder Söhnen. Sie wollen endlich direkt mit den Männern sprechen, um zu hören, wie es ihnen geht. Die Ehefrau des Arctic Sea-Kapitäns beklagte heute, sie wisse bislang nur aus den Nachrichten von der Befreiung. Gestern wurden die Seeleute von russischen Militärs verhört. Heute hieß es zunächst, am Abend könnten sie zu ihren Familien nach Nordrussland zurück. Doch auch das scheint inzwischen wieder fraglich. Der Pressesprecher der russischen Staatsanwaltschaft, Wladimir Markin, erklärte, in Moskau sei eine Ermittlungsgruppe gebildet worden, die sowohl die Besatzungsmitglieder als auch die mutmaßlichen Piraten in Moskau vernehmen werde. Und das kann offenbar noch dauern. Den 8 Männern, die die Arctic Sea gekapert haben sollen, droht eine drastische Strafe. Für diese Straftat sind 20 Jahre Haft vorgesehen. Zum Küstenwachschiff Latni, an dessen Bord sich sowohl die Russen als auch die Piraten befinden, sind Ermittler der Staatsanwaltschaft unterwegs, um vor Ort die notwendigen Untersuchungen durchzuführen. Die Piraten, 4 Esten, 2 Letten und 2 Russen, sollen bereits vor mehr als 3 Wochen die Arctic Sea in der Ostsee überfallen haben. Sie waren russischen Agenturberichten zufolge vor der schwedischen Küste mit einem Schlauchboot unterwegs und schafften es unter dem Vorwand, sie seien in Seenot geraten, auf den Frachter zu gelangen. Dort überwältigten sie die Mannschaft und zwangen sie nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums mit Waffengewalt Kurs auf Afrika zu nehmen. Alle Navigationsgeräte und Bordsysteme wurden ausgeschaltet, um zu verhindern, dass das Schiff geortet werden kann. Dass die Arctic Sea in der Ostsee von Piraten überfallen wurde, war relativ schnell bekannt geworden. Allerdings hieß es bislang immer, die Piraten hätten das Schiff bereits nach 12 Stunden wieder verlassen. Auch die Verlautbarungspolitik des russischen Verteidigungsministeriums über die Befreiungsaktion wirft noch einige Fragen auf. Hieß es gestern erst noch, die Besatzung habe bei ihrer Rettung nicht unter Waffengewalt gestanden, stellt sich heute die Frage, wenn die 8 Piraten gestern noch an Bord der Arctic Sea waren, was haben sie mit ihren Waffen gemacht, mit denen sie vor 3 Wochen die Mannschaft überwältigt hatten? Auch das Warum ist nach wie vor ungeklärt. Was hat die 8 an dem mit Holz im Wert von 1 Million Euro beladenen Frachter interessiert? Warum sollte er ausgerechnet Richtung Afrika aufbrechen? Das bietet immer noch Platz für viele Spekulationen. In den vergangenen Wochen hatte es immer wieder Gerüchte gegeben, die Arctic Sea habe noch eine andere, wertvollere Ladung an Bord gehabt. Die Rede war von Drogen oder Waffen, Hintermänner könnten in der osteuropäischen Mafia zu suchen sein. Britische Quellen vermuten eine Auseinandersetzung zwischen den Schiffseignern. Nicht nur die EU-Kommission sieht in der Entführung und Befreiung des Frachters einen filmreifen Vorgang. Ein Sprecher der EU-Kommission sagte heute in Brüssel, das sei ein ziemlich einzigartiger Fall. Die Details würden eines Tages Stoff eines Hollywood-Films sein. Einzelheiten wollte er aber auch nicht mitteilen. Zurzeit befassten sich die Strafverfolgungsbehörden von 20 Staaten mit dem Fall. Und erst nach dem Ende der Ermittlungen soll es weitere Informationen geben.
Es könnte die erste äußerst bittere Pille in der noch jungen Amtszeit von Barack Obama werden. Eine Gesundheitsreform, bei der alle US-Bürger gesetzlich versichert sind, droht zu scheitern. Der US-Präsident hatte seine Pläne als ein Kernstück seiner Arbeit bezeichnet. Jetzt deutete er einen Rückzieher an. Rüdiger Paulert zum Stand der Dinge.
In der Diskussion um die Gesundheitsreform in den Vereinigten Staaten geht es hoch her. Kein Tag vergeht, an dem die Abgeordneten, die gegenwärtig wegen der Parlamentsferien in ihren Wahlbezirken sind, nicht von ihren Wählern zu diesem Thema befragt werden. Viele der Fragesteller sind dabei verunsichert, da oftmals Gerüchte für bare Münze genommen werden. Gerade jüngst machte die Runde, dass ältere Menschen mit Makuladegeneration, einer Augenkrankheit, die zur Erblindung führt, zukünftig nach einer Reform erst dann Medikamente erhielten, wenn ein Auge bereits erblindet sei. Niemand weiß letztlich, wo solche unsinnigen Gerüchte entstehen, die nichts anderes als Angst verbreiten. Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, sich noch einmal zu erinnern, was Präsident Obama mit der Gesundheitsreform erreichen will. Bereits im Mai sagte er: Welcher Plan auch immer vom Repräsentantenhaus und Senat verabschiedet wird, ich glaube, er sollte drei wichtige Anforderungen erfüllen. Erstens müssen die explodierenden Kosten des Gesundheitswesens gesenkt werden. Zweitens müssen die Amerikaner ihren Arzt und ihren Krankenversicherungstarif selbst auswählen dürfen. Und drittens müssen alle Amerikaner eine bezahlbare und qualitativ ordentliche Krankenversicherung haben. Hierfür waren gar die privaten Krankenversicherungen in den USA zu begeistern. Sie sahen schon die zukünftigen Versicherungsnehmer. 46 Millionen Unversicherte gibt es gegenwärtig in den USA. Oft Leute mit Vorerkrankungen und eher niedrigen Einkommen. Da dies nicht für die Krankenversicherungsprämie reicht, sahen die Versicherungsgesellschaften bereits staatliche Zuschüsse in ihren Kassen klingeln. Dagegen machte Obama Stimmung. Eine staatliche Versicherung neben den bereits vorhandenen für Arme und Alte in den USA sollte deshalb für Wettbewerb sorgen und die Versicherungsprämien drücken. Hierfür aber scheint es keine Mehrheit im Kongress zu geben. Dort muss das Gesetz erarbeitet werden. Niemals habe es für eine solche öffentliche Versicherung in den USA eine Mehrheit gegeben. Dies sind die Fakten, so der demokratische Senator Ken Conrad.
There have never been the votes in the United States for public option. That's just a fact.
Conrad wirbt dagegen für ein genossenschaftliches Versicherungsmodell, das den privaten Konzernen Paroli bieten soll. Genossenschaften als Kompromiss. Sie können einerseits den großen Versicherungskonzernen nicht wirklich Konkurrenz machen, da sie aus gesetzlichen Gründen nur jeweils in einem US-Staat tätig werden dürfen. Andererseits könnten sie mit kleinen Nadelstichen für etwas mehr Wettbewerb und damit auch geringere Kosten sorgen. Noch ist längst nicht klar, ob es für ein solches Modell im amerikanischen Kongress eine Mehrheit gibt. Klar ist aber, dass wohl nicht alle 46 Millionen gegenwärtig Unversicherten in Zukunft Krankenversicherungsschutz genießen werden. Präsident Obama hält mittlerweile schon 37 Millionen für einen Erfolg. Experten rechnen mit noch weniger, wenn denn die Gesundheitsreform überhaupt kommt. Auf jeden Fall wird darüber noch hart gestritten und noch so manche interessengesteuerte Halbwahrheit dürfte in den nächsten Wochen in den Vereinigten Staaten kursieren. Erst im September kehren die Parlamentarier nach Washington zurück. Sie werden dann versuchen, aus den vier gegenwärtig kursierenden, jeweils rund 1000 Seiten starken Entwürfen einen gemeinsamen zu machen, dem auch noch Präsident Obama zuzustimmen bereit ist.
Der Sockel wankt. Deutschland könnte in diesem Jahr seinen Titel als Exportweltmeister an China verlieren. Wegen der weltweiten Wirtschaftskrise rechnet der Deutsche Industrie- und Handelskammertag damit, dass die Exporteure im Vergleich zum Vorjahr rund 180 Milliarden Euro Umsatz einbüßen werden. Für 2010, also für das nächste Jahr, sollen die Zeichen aber schon wieder auf Erholung stehen. Anja Dobrodinsky kennt die Einzelheiten.
Der deutsche Außenhandel werde im nächsten Jahr wieder das Zugpferd der Wirtschaft sein, hofft der Außenwirtschaftschef des DIHK, Axel Nitschke. Er rechnet mit einem Plus bei den Exporten von 4% nach minus 17 in diesem Jahr.
Der Anstieg deutscher Ausfuhren im kommenden Jahr resultiert aus der wieder anziehenden Weltkonjunktur. Sie wird von ersten Auftriebstendenzen, staatlichen Konjunkturpaketen und weltweit niedrigen Notenbankzinsen getragen.
Vor allem in die Eurozone, also in die Länder, in denen der Euro gilt, werde Deutschland wieder mehr exportieren. Aber auch das bisherige Sorgenkind USA könne sich zum Hoffnungsträger entwickeln, vor allem wegen des großen Konjunkturpakets. Allerdings werde der Weg nach oben holprig, so Nitschke. So könnte zum Beispiel der starke Euro im Verhältnis zum Dollar die Aussichten trüben.
Weil er die Verkäufe in die USA verteuert und bei gleichbleibender Nachfrage den Absatz verringert. Betroffen wäre in erster Linie die deutsche Automobilindustrie, denn Deutschland verkauft vor allem Kraftwagen und Kraftwagenteile in die USA.
Gestützt werde der deutsche Außenhandel von China, wo die Wirtschaft trotz Krise wächst. Davon könne vor allem der Maschinenbau profitieren. Die Einfuhren nach Deutschland werden 2010 wohl um 4% wachsen. Die meisten Waren kommen aus den Niederlanden und den USA, aber auch aus China.
Damit dürfte sich in diesem Jahr 2009 ein ganz klares Kopf-an-Kopf-Rennen um diesen inoffiziellen Titel des Exportweltmeisters zwischen Deutschland und China entwickeln. Wir wissen, dass Deutschland seit dem Jahr 2003 diesen Titel innehat.
Nun könnte China die Nummer 1 werden. Besonders hart getroffen habe die Krise traditionell gute Handelspartner Deutschlands wie Russland und die neuen EU-Mitgliedstaaten, zum Beispiel Polen. Dorthin werden die Exporte in diesem Jahr um ein Drittel schrumpfen. Für 2010 erwartet der DIHK aber wieder ein Plus. Die Schweinegrippe zeige derzeit noch keine Auswirkungen auf den Außenhandel. Das könne sich in naher Zukunft aber ändern, fürchtet Axel Nitschke, mit Folgen.
Beispielsweise Einschränkungen für den Handel mit landwirtschaftlichen Produkten, die Absage von Unternehmerreisen. Es geht um die Frage, ob ausländische Unternehmen auch zu Messen nach Deutschland fahren.
Ein Problem sei auch der Protektionismus in Zeiten der Krise. Hier würde es den deutschen Unternehmen vor allem schaden, wenn zum Beispiel in China oder den USA nationale Unternehmen bei Ausschreibungen bevorzugt werden.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die Nachrichtenagenturen melden einen Amoklauf bzw. eine Schießerei mit Geiselnahme in Schwalmtal. Das liegt bei Viersen in Nordrhein-Westfalen. Viel mehr war bis jetzt nicht zu erfahren. Mein Kollege Thomas Carlos hat recherchiert.
Eine Schießerei in Schwalmtal im Kreis Viersen hat am frühen Abend mindestens einen Toten und mehrere Verletzte gefordert. Die Schießerei soll sich nach Polizeiangaben an einem Wohnhaus im kleinen Ortsteil Amann abgespielt haben. Offensichtlich hat sich ein Mann in einem Gartenhäuschen verschanzt. Die Polizei ist mit einem Sonderkommando vor Ort. Sie spricht von einer schwierigen Situation. In dem Haus soll noch eine Geisel festgehalten werden. Die Polizei bestätigte inzwischen, dass es mindestens einen Toten gegeben hat. Das Opfer soll noch vor dem Haus liegen. Außerdem seien mindestens 3 Menschen verletzt worden, die hinter dem Haus geborgen wurden. Das Motiv soll in Familienstreitigkeiten liegen. Weitere Hintergründe sind noch nicht bekannt.
Wir halten Sie natürlich in unseren weiteren Nachrichten und Informationssendungen auf dem Laufenden. Er galt als Symbolfigur für die Demokratisierung in Südkorea und in ganz Asien, der frühere Staatspräsident und Friedensnobelpreisträger Kim Dae-jung. Er starb heute im Alter von 85 Jahren. Peter Kujat erinnert an einen Politiker, dem besonders die Aussöhnung mit Nordkorea am Herzen lag.
Im Alter von 85 Jahren ist heute der frühere südkoreanische Präsident Kim Dae-jung gestorben. Wie kein anderer stand Kim für die Demokratiebewegung in seinem Land. Von den südkoreanischen autoritären Führern der 70er und 80er Jahre, Park und Chun, verfolgt, bei Attentaten verletzt und zum Tode verurteilt, musste er zeitweilig sogar in den USA Zuflucht nehmen. Als er 1985 nach Südkorea zurückkehrte, setzte er sich nachhaltig für die Demokratisierung seiner Heimat ein und wurde 1997 zum Präsidenten gewählt. Im Jahr 2000 reiste Kim Dae-jung erstmals in der Geschichte der beiden verfeindeten Staaten zu einem Gipfeltreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-il nach Pyongyang. Im selben Jahr erhielt er auch den Friedensnobelpreis für seinen Kampf um die Demokratie und für die Aussöhnung auf der koreanischen Halbinsel. Im eigenen Land war er jedoch durchaus umstritten. Mitte Juli dieses Jahres kam Kim Dae-jung in ein Krankenhaus in Seoul wegen einer Lungenentzündung. Nach anfänglicher Besserung verschlechterte sich sein Zustand letzte Nacht drastisch und er verstarb heute am frühen Nachmittag Ortszeit an Herzversagen.
Bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften ist der erste Dopingfall aufgetreten. Hindernisläufer Jamal Khadbi sei bei den Titelkämpfen positiv auf ein Anabolikum getestet worden. Dirk Walsdorf kümmert sich nun um die sportliche Seite dieses Ereignisses.
5 Entscheidungen stehen heute Abend im Olympiastadion an. Im Speerwurf der Frauen gehen mit Christina Oberkvöll und Steffi Nerius 2 deutsche Medaillenkandidatinnen an den Start. Zu Beginn des Wettkampfabends gelang Hürdensprinterin Caroline Nitra der Einzug ins Halbfinale morgen. Schon am Vormittag bestätigte Ariane Friedrich ihre Favoritenstellung im Hochsprungwettbewerb. Sie qualifizierte sich mit nur einem Versuch für das Finale. Auch Diskuswerfer Robert Harting schaffte auf Anhieb die Qualifikationsweite für sein Finale, sorgte aber unmittelbar danach für einen Eklat, als er sich despektierlich über die Protestaktion eines Dopingopferverbands vor dem Stadion äußerte. Der Berliner entschuldigte sich Stunden später über die Internetseite des Deutschen Leichtathletikverbands.
Und das war das Echo des Tages an diesem 18. August 2009. Wir wünschen Ihnen noch einen angenehmen Abend. Im Namen des Teams verabschiedet sich Bettina Nutz.